Bei dir ist die Quelle des Lebens, haben wir eben gehört im Psalmwort. Eine Quelle des Lebens, die wünschen wir uns, die brauchen wir auch, weil wir manchmal müde sind, manchmal kraftlos sind, manchmal unsere Kräfte verbrauchen. Und dann brauchen wir eine Quelle, die uns wieder neu füllt. Eine Quelle des erfüllten Lebens. Und ich glaube, das ist der Heilige Geist in uns, der diese Quelle speist, der diese Quelle am Fließen erhält. Und darum soll es heute gehen, um den Heiligen Geist als die Quelle des erfüllten Lebens. In den Versen dieses Psalmes wird die wunderbare Größe Gottes dargestellt. Mit, wie ich finde, ganz, ganz erstaunlichen Worten und mit ganz erstaunlicher Liebe. Aber ich glaube, dass unsere menschliche Sprache letztlich nicht ausreicht, um diese Dimension, die Gott hat, und die Größe, die Gott hat, und die Liebe, die Gott hat, wirklich in Worte zu fassen. Also ich komme da immer ganz schnell an meine Grenzen. Ich komme da oft nicht weiter, diese geistlichen Dimensionen wirklich in Worte zu fassen. Das Beste ist, wenn wir erleben, wie groß unser Herr ist. Am liebsten würde ich jetzt Zeit für Zeugnisse geben und da wird wahrscheinlich ganz viel kommen, wo die Größe Gottes sichtbar ist. Und ich gehe davon aus, dass einige hier sind, die Größe Gottes in Kürze erlebt haben. Denkt da jetzt mal drüber nach, wo ihr die Größe erlebt habt. Lass es euer Herz erfüllen. Vielleicht landen wir dann da bei Paulus im Epheserbrief, wo er betet: So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, der Liebe Christi. Dass Gott uns hilft, uns darauf wieder zu besinnen, auf diese Größe. Unser Herr sorgt für uns und seine Fürsorge ist kostbar und wunderbar und groß. Und diese Fürsorge und diese Liebe, die empfangen wir nur bei Gott. Nur bei Gott ist wirkliches Leben, ist die Quelle des Lebens. Die Frage ist nur, wie wird diese Quelle immer wieder Realität in unserem Leben? Vielleicht mit einer ganz einfachen Antwort, indem wir Jesus Christus als Herrn, als unseren Herrn und Heiland in unser Leben hineinladen, dass wir bitten: Herr Jesus, komm in meine Situation, komm in meine Not, komm in meine Freude, komm in meine Sorge. Gestern war ein scheußlicher Tag für mich. Wir haben hier alles Mögliche ausprobiert mit diesem blöden Flyer. Das kann einen ja so richtig aus dem Konzept hauen. Guckst aufs Datum, die müssen jetzt fertig werden. Und ja, dann geht die Technik kaputt, die das eigentlich bewerkstelligen kann. Und keine Ideen. Daniel hat sich dann auch noch erbarmt und hat noch einen halben Nachmittag reingekniet und es ging letztendlich nicht. Und heute Morgen bin ich wach geworden um 4:30. Ist normal nicht meine Zeit, wo ich aufstehe. Bernd, deine schon, ne? Um 4:30 bin wach geworden mit einem Gedanken. Es ging um meinen Sohn. Er hat irgendwelche Anträge gestellt, wo wir vielleicht noch nicht wissen, ob die so genehmigt werden, wie wir das gerne wünschen. Mit dem Gedanken, was ist, wenn das nicht geht? Zurück so mit so einem so Pop-Gedanken. Und sofort ging das Gedankenkarussell los. Wenn das nicht geht und das, und dann kamen auch die Flyer wieder, die ich nicht habe. Und kommt eins zum anderen und ich habe mich da rumgewälzt und irgendwann habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Bin ich aufgestanden, habe diesen Psalm nochmal gelesen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und dann habe ich Jesus gebeten: Herr, wenn das so ist bei dir, dann sei du jetzt Herr und Heiland in dieser Situation. Wenn es um unsere Versorgung geht, wenn es mit diesem blöden Flyer geht, wird es eine Lösung finden. Ja, der Herr ist da. Wir dürfen ihn da hineinbitten. Und ich möchte uns ermutigen, wirklich immer wieder zu Jesus zu kommen. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der das noch nie gemacht hat. Ich lade uns ein, zu Jesus Christus zu kommen. Es ist nur ein Gebet. Es ist nur ein sich aufmachen zu sagen, ich schaue auf dich, Jesus, und ich will dir vertrauen, weil du bist größer wie meine Sorgen. Du bist größer wie meine Nöte. Vielleicht ist der ein oder andere, der da weit von weg ist im Moment, der sich einfach durch die Geschäfte und die Sorgen und Nöte des Lebens irgendwie so an die Seite hat drängen lassen. Geh wieder zurück, weil da ist die Quelle des Lebens. Die Konsequenz, die Folge, die daraus erwächst, dass Jesus mein Herr wird, auch der Herr wird in meinen Problemen oder in meinen ungelösten Fragen oder in den Bereichen meines Lebens, wo ich vielleicht gar keine Antwort habe. Die Konsequenz und Folge ist, wenn Jesus mein Herr ist, wir dürfen uns als Kinder Gottes wahrnehmen. Wir sind Kinder Gottes. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines, und daraus aus dem Kinder, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade verrutscht in meinem Konzept, weil wenn wir uns als Kinder Gottes begreifen, das hat wieder eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist, dass Gottes Geist in uns ist. Wenn wir Kinder Gottes sind, hat das zur Folge, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Der da vertraut. So lesen wir im Galaterbrief. Als Kinder Gottes hat Gott uns quasi als Unterpfand den Geist seines Sohnes gegeben. Den Heiligen Geist. Der ist dann in uns, wenn wir Jesus Christus Herrn und Heiland in unserem Leben sein lassen. Und ich lese uns aus dem Epheserbrief nochmal die Verse 1, Kapitel 1. Die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben schon einen Unterpfand, wenn der Heilige Geist in uns ist. Der Unterpfand, das ist sowas wie eine Anzahlung. Wenn du heute irgendwas Größeres kaufen willst und hast nicht gleich den ganzen Kaufbetrag dabei, dann gibst du eine Anzahlung. Damit machst du aber deutlich, damit wird dieser Kaufvertrag, das, was du da vorhast, wird damit im Prinzip bekräftigt. Und das wird, was im Voraus, ein Teil dieses Preises, der da im Voraus bezahlt wird, der bestätigt und sichert das Geschäft ab. Im Neuen Testament wird im Prinzip dieser Gedanke übertragen auf die Bedeutung für den Heiligen Geist. Denn Gott, uns Glaubenden, in dieses gegenwärtige Leben schon gegeben hat, um uns des zukünftigen und des kommenden ewigen Erbes zu versichern. Also wir haben jetzt schon im Prinzip die Anzahlung, die das sicher macht, dass Gott da ist. Und dass wir bei Gott sein werden. Und wenn dann Gottes Geist als Unterpfand, als Angeld schon in uns ist, dann bedeutet das, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und das ist das Ziel des Geistes Gottes. Es ist sein Ziel, in uns zu wohnen. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus lieben, Jesus liebhaben, Jesus vertrauen. Das, was er sagt, umsetzen im Leben, ausprobieren, es tun, sein Wort halten. Das ist die beste Voraussetzung, dass der Heilige Geist viel Raum bei uns hat. Dass er nicht nur so irgendwo in der Abstellkammer ist, sondern dass er ins Wohnzimmer unseres Lebens kommt. Dass er genügend Raum hat, um sich dort auszubreiten, um dort seine Kraft zu entwickeln. Durch den Heiligen Geist wird unser Leben erfüllt, wird unser Leben sinnvoll. Ich möchte jetzt so ein bisschen dahin unsere Gedanken lenken, was das eigentlich bedeutet, einem Leben im Geist Gottes. Was das ausmacht. Heute Morgen bei diesem Beispiel, was ich selber erlebt habe, war es einfach so, dass die Sorgen ich auf Gott legen konnte. Und dann haben wir noch auf dem Weg hierher, haben wir an der Schranke gestanden, da hat mal wieder die Schranke unten gewesen und dann ist der Zug genau vor der Schranke blieb er stehen. Denke ich, oh je. Und dann haben wir gebetet und haben Gottes Geist nochmal Raum gegeben. Und dann sind die Sorgen weggegangen. Warum brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich? Warum ist das so wichtig, ein Leben im Geist Gottes zu führen? Weil wir ohne ihn würden wir von jedem Wind des Lebens hin und her getrieben, dann wären wir orientierungslos. Und das ist oft unser Problem. Deshalb fühlen wir uns manchmal so gestresst und so geschlaucht und haben so viel Angst und haben so viel Sorge, weil unser Leben immer hin und her geht und wir nicht ein klares Ziel finden. Ein Leben im Heiligen Geist ist ein Leben in der Freiheit. In der Freiheit, das zu tun, die Entscheidungen zu treffen, die Gott schon vorbereitet hat. Der Herr aber ist der Geist, heißt es. Wo aber der Geist ist, da ist Freiheit. Und ohne den Herrn gibt es diese Freiheit nicht. Gibt es nicht diese Freiheit von Sorgen. Gibt es nicht diese Freiheit, dass ich mir Gedanken mache, was jetzt andere über mich denken. Oder dass ich überhaupt den Willen Gottes wirklich tun kann. Jesus Christus war frei. Er war frei von Sorge. Das ist irgendwas, was ich so faszinierend finde. Wenn wir sein Wort lesen, sehen wir nie, dass er sorgte. Jesus war frei von Sorge. Frei von dem, was andere über ihn dachten. Das hat ihn nicht irgendwie beeinflusst. Und er war frei, genau das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Gott hat ihm gesagt, tu dies. Und Jesus hat ihm gesagt, ich tu das. Er war frei dazu. Wir wissen oft, was Gott will. Kennen in seinem Wort ganz viele Dinge, die Gott uns gezeigt hat. Aber wir sind oft nicht frei, das zu tun. Was könnte jetzt der andere sagen? Was ist, wenn ich dann nicht genügend Freizeit mehr habe? Was ist, wenn? Dann sind wir nicht frei, das zu tun, was Gottes Wille ist. Da, wo wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben zum Leben, gewinnen wir diese Freiheit. Und Jesus Christus selber, dadurch, dass er frei war, konnte er auch andere frei machen. Er war frei von Sünde. Deshalb konnte er andere frei von Sünde machen. Er war frei von Krankheit. Und er konnte andere gesund machen. Er machte andere frei von Krankheit. Er war frei von okkulten Bindungen. Und er konnte andere frei machen. Er konnte befreien zu einem neuen Leben. Leben im Geist bedeutet für mich, dass ich frei bin vom Zwang zu sündigen. Dass ich frei bin von der Angst vor der Verdammnis. Dass ich frei bin, das Gesetz erfüllen zu müssen als Heilsweg, weil ich bin aus Gnade errettet. Leben im Geist bedeutet für mich, eine Freiheit von der Macht des Todes zu haben, dem größten Feind unseres Lebens. Leben im Geist bedeutet, eine Freiheit zur Anbetung zu haben. Um überhaupt wahrzunehmen, dass Jesus Christus anbetungswürdig ist und dass ich in dieser Freiheit leben kann. Leben im Geist bedeutet für mich, dass ich die Freiheit habe, die Heilige Schrift überhaupt zu verstehen, dass sie zu mir reden kann. Leben im Geist bedeutet für mich die Freiheit, auch davon zu reden. Zu reden davon, was ich erlebe mit Jesus Christus. Zu reden davon, was im Evangelium steht, was in seinem Wort steht. Das zu verkündigen. Und Leben im Geist bedeutet für mich, dass ich da auch Vollmacht drin finde. Dass es nicht mehr meine Kraft ist, sondern Gottes Kraft. Es bedeutet für mich die Freiheit zu einem anderen Leben. Und es bedeutet für mich, die Freiheit zu haben, auch andere damit zu nehmen und freizusetzen. dass sie auch in diese Freiheit kommen. Ein Leben im Heiligen Geist ist ein Leben, in dem ich Entscheidungen treffen mag, die sicher sind, weil ich sie mit der Hilfe Gottes treffe. Ich lebe nicht in einer Verwirrung, sondern ich lebe eigentlich in einer Führung, weil Gottes Geist mir zeigt, was sind Schritte in meinem Leben, die ich gehen soll. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, das gebe ich euch jetzt als Hausaufgabe auf, dass ihr, wenn ihr zu Hause seid, in eurer stillen Zeit nicht nur Kalenderblatt lest, sondern einmal die Apostelgeschichte, das ganze Kapitel 16. Das ist voll mit Wahnsinnserfahrungen, die die Menschen dort mit dem Heiligen Geist machen. Sie werden geführt und geleitet. Paulus, Silas und alle solche Leute kommen davor. Und sie erleben im Heiligen Geist, indem sie im Heiligen Geist leben, Führung, Klarheit in ihr Leben. Da werden sie gehindert, irgendwo hinzugehen. Und dann gehen sie in eine andere Richtung und da sagt Gott, da sollt ihr hin. Und all diese Sachen, hochspannend, sehr, sehr interessant. Ein Leben im Heiligen Geist gibt dir richtig Klarheit und Richtung. Ein Leben im Heiligen Geist heißt, sorgenfrei zu sein, was auch immer geschehen mag. Glauben wir, dass Gott, oder vertrauen wir Gott, dass er uns auf übernatürliche Weise von unseren Fesseln befreien kann, dass er für mich sorgen wird, dass sein wunderbarer Heiliger Geist mich leiten wird. Immer wieder herausfordernd. Immer wieder auch eine Entscheidung, wie ich heute Morgen um 4:30 diese Entscheidung treffen müssen. Schluss jetzt. Das geht so nicht. Ich habe einen Herrn und Heiland. Der ist der Chef meines Lebens. Nicht ich, nicht meine Sorgen, nicht meine Umstände sind der Chef, sondern der Herr. Und damit gebe ich dem Heiligen Geist Raum. Dann kann er wirken in mir. Das ist ein bisschen unser Problem, immer wieder an diesen Punkt zu kommen, dass der Heilige Geist unser Leben erfüllt, es sinnvoll macht. Das ist keine natürliche Sache, sondern das ist etwas, wo wir immer wieder hinfinden müssen. Es ist ein fortwährendes Geschehen. Das ist wie Kommunikation. Wenn ich mit meiner Frau rede, dann reicht das nicht, dass ich sage, am Tag meiner Eheschließung vor 24 Jahren haben wir gesagt, wir wollen zusammen sein und danach haben wir darüber geredet und das war's dann. Dann haben wir nie wieder darüber geredet. Das geht nicht. Sondern es ist Tag für Tag Kommunikation, damit die Beziehung intakt bleibt. Und genauso ist das im Prinzip auch mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes ist die Liebe, sagt er. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu in Person. Und deswegen kann er auch gedämpft werden, genau wie in einer Beziehung. Er kann betrübt oder abgewiesen werden. Genau, das ist das Schlimmste, was man in einer Beziehung tun kann, wenn mich mein Partner mit Liebe beschenkt und ich sage, nein, danke. Das ist das, was am meisten verletzt, was am meisten wehtut. Ich erlebe das ganz oft im Gemeinen. Nicht in den Beziehungen zueinander, sondern nein, das ist ein Angebot der Hilfe oder des Gebets. Nein, möchte ich nicht. Das ist sowas, wo wir eigentlich die Kommunikation nicht nur zu den Geschwistern, sondern auch eigentlich zu Jesus kappen. Nein, ich lasse niemanden an mich heran. Ich lasse niemanden mir helfen. Ich möchte nicht, dass ich irgendjemand nachher Danke sagen muss oder sowas. Das ist eine ganz schwierige Haltung. Macht ganz viel kaputt. Der Geist kann gedämpft, betrübt oder abgewiesen werden. Und das funktioniert genauso wie in einer Liebesbeziehung. Wenn du die Liebe Gottes ablehnst, dann dämpfst du das. Dann betrübst du. Wenn du die Liebe eines Menschen an dir abprallen lässt, dann betrübst du diesen Menschen. Außerordentlich. Dass das mit dem Geist Gottes, dass der gedämpft wird oder dass er blockiert wird. Die Christen in Ephesus sind ein ganz gutes Beispiel dafür. Sie sind ein Beispiel dafür, wie angefochten das mit dem Heiligen Geist ist. Die innere Leere, die oft in uns Menschen ist, die hat die Christen in Ephesus wieder erfasst. Die sind davon wieder erfüllt worden oder sie sind davon wieder in Griff genommen worden. Und als nächstliegende Lösung schien ihnen diese Leere mit irgendwas aufzufüllen. Das war wohl der Alkohol, mit dem sie das quasi versucht haben. Und Paulus greift in diese Situation seelsorgerlich ein und rät ihnen dringend, sich fortwährend vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen. Das seelische Vakuum in uns wird nicht vom Spiritus, also vom Alkohol, sondern vom Heiligen Geist, vom Spiritus Sanctus überwunden. Klingt banal, aber ist genau der Punkt. Da heißt es im Epheser 5, Vers 18, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Die Geisterfüllung wird in der Gegenwartsform beschrieben. Es handelt sich also um einen fortwährenden kommunikativen Prozess. Vielleicht übersetzt man am besten, suchet fortwährend die Fülle, die der Heilige Geist gibt. Macht das andauernd, bleibt da dran. Reduzieren wir jedoch die Geisterfahrung. Vielleicht nur darauf, auf den Anfang des Glaubens. Aha, da ist Gottes Geist, ich bin Kind Gottes geworden und ich weiß jetzt, Gottes Geist ist in mir und Punkt. Fertig. Dann ist das, wie ich das eben erzählt habe, in unserer Ehe. Das funktioniert nicht. Viele Christen tun das leider so, dass sie das irgendwo mal an den Anfang stellen und es dann fertig ist. Und wir werden sehr bald spüren, dass in uns überwundene, geglaubte Verirrungen, Verwirrungen, Fehlhaltungen und so weiter, dass das uns wieder einholt. Christus verblasst. Vertrauen schwindet. Unzufriedenheit, das kommt, breitet sich aus. Und im Prinzip passiert das Gleiche wie in Ephesus. Wir nehmen irgendwelche Ersatzmittel dafür, greifen danach und die nach uns, weil niemand auf Dauer ohne Freude leben kann. Das geht nicht. Und wir suchen dann diese Freude, dann aber nicht mehr beim Herrn, sondern beim Einkaufen, beim Sport, beim Fernsehen, im Urlaub, in der Liebe. Es sind alles Sachen, die sind nicht falsch. Aber wenn das der Ersatz dafür ist, dass dein Leben Sinn bekommt, wenn das der Ersatz dafür ist, dass dein Leben von dieser Freude, von der Gott spricht, erfüllt wird, dann ist das ein Problem. Und dann bleibt trotz all dieser Ersatzmittel letztlich nur eine tiefe Leere zurück. Es bleibt eine Leere, solange wir die Seele nur mit äußeren Dingen abfüttern wollen. Nur der Heilige Geist ist imstande, unsere verborgene Sehnsucht zu stillen. Nur er schöpft aus dem Ewigen. Im Psalm 36, und da möchte ich jetzt so den Schluss auch hinkriegen, im Psalm 36 in Vers 9, da heißt es, die werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Das macht der Heilige Geist in uns. Wir werden satt. Unsere Seele wird satt. Unser Durst wird gestillt. Und so oft minimale Lehre und Vorstellung über den Heiligen Geist, die hindert uns, von Gott Großes zu erwarten. Wir dürfen aber Gott Großes zu erwarten. Und der Heilige Geist hält das in uns lebendig, dass Gott so wunderbar groß ist. Paulus plädiert für 4 praktische Schritte, die uns zu frischem Wasser führen. Er ruft uns auf, lasst euch vom Geist erfüllen. Und ich lese uns noch einmal diese Stelle aus dem Epheserbrief. Im Kapitel 5 finden wir die ab Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier werden Gehorsamsschritte formuliert. Gegenwartsform. Lobend, singend, dankend, sich unterordnend, so erfüllt euch der Geist. Das ist eine ganz praktische Anweisung für uns. Ich denke, diese grammatische Konstruktion lässt sich am besten wiedergeben mit indem wir loben, indem wir Gott singen. Lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr miteinander Gott lobt und preist. So kriegt Gott Raum. So kriegen wir wieder Zuversicht in den Nöten und Sorgen, die vielleicht so in unserem Leben herumgeistern. Indem ihr in euren Herzen dem Herrn singt und spielt. Das ist so eine tolle Sache. Heute Morgen war alles andere als Singen und Spielen in meinem Herzen. Aber da kommst du wieder hin zurück, wenn du Jesus da hineinbittest, wenn du Gott hineinsagst und sagst, ich will dir vertrauen, du hast doch gesagt das. Und der Geist Gottes fängt an, wieder Raum zu gewinnen. Und du hast eine andere Einstellung. Indem ihr Gott dem Vater dankt für alles. Indem ihr einander in Liebe dient. Gottes Geist kriegt auch da Raum, wo wir anfangen, auch uns wahrzunehmen. Wo wir einander unterstützen, einander ermutigen, einander helfen. Nicht einen da zappeln lassen, sondern aufeinander zugehen. Auch da gewinnt der Geist Gottes Raum in uns. Das sind Aufforderungen, die Paulus hier gibt. Gehorsamsschritte, die den Heiligen Geist zu einer bleibenden Kommunikation mit uns einladen. Es geht nicht darum, wenn du das und das tust, bekommst du dein Heil. Das Heil kriegen wir als Gnade. Aber wenn wir dieses Heil, diese Gnade empfangen haben, dann können wir diese Schritte gehen und dann kriegt Gottes Geist Raum in uns. Und ich lade uns ein, geht mit mir diese Schritte. Lass uns Gott loben, gleich im Abendmahl, wenn er uns begegnet. Singt und spielt in eurem Herzen. Sagt Dank für die Situation, in denen ihr steht. Sagt Dank für die Versorgung, die ihr bekommen habt. Sagt Dank dafür, dass der Herr eingreifen wird in die Situationen, die noch fraglich sind. Dankt ihm und geht aufeinander zu und dient einander in Liebe aus der Kraft Jesu. Die Freude über die Fülle Gottes wird unser Herz ergreifen. Absolut bin ich da sicher. Amen.